Ja, liebe Geschwister, wir befinden uns in der Bergpredigt und wir schlagen wieder auf Matthäus Kapitel 5 und wir lesen noch einmal die 8 Seligpreisungen. Ich lege dazu eine Folie auf mit einer etwas anderen Übersetzung. Das heißt, es ist weder Luther noch Elberfelder, es ist von beidem etwas. Ja, der Herr ist auf den Berg gestiegen und die Jünger sind zu ihm getreten. Er sitzt da und dann beginnt er sie zu lehren. Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn das Himmelreich ist ihr. Der Herr hat, so steht in Kapitel 4, Vers 17, mit seinem Kommen auch sein Reich angekündigt. Und wir haben das gestern schon gesehen, er hat dabei zur Buße aufgefordert. Matthäus 4, Vers 17 tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In den Seligpreisungen erklärt der Herr näher, was Buße ist, oder vielleicht noch besser so, die Seligpreisungen stellen uns in das Licht seines Willens und dadurch bewegen sie uns zur Buße. Sie geben uns Erkenntnis seiner Gedanken, seiner Absichten, dessen, was er von den Untertanen seines Reiches fordert und das führt uns zur Buße. Diese 8 Eigenschaften, die er hier nennt, sind alles Eigenschaften, die den Herrn selbst charakterisieren. Die erste, selig sind die geistlich Armen. Der Herr selbst machte sich arm. Ein Armer ist jemand, der nichts besitzt, sondern sich alles geben lassen muss. Und genau so ging der Herr als Mensch, als vollkommener Mensch durch diese Welt. Er konnte nichts von sich aus tun, alles, was er den Vater tun sah. Er ließ sich alles vom Vater geben. Die Trauernden, der Herr hat in seinem Herzen Kummer. Wiederholt lesen wir, dass er erschüttert war, dass er weinte. Er weinte der Sünde wegen. Nicht seiner Sünde wegen, denn er war sündlos. Das ist bei uns anders. Der Herr war sanftmütig. Er sagt das selbst von sich, denn ich bin demütig oder sanftmütig und von Herzen demütig. Der Herr hungerte nach Gerechtigkeit, nicht weil er keine hatte. Er ist, er war der Gerechte, aber er hungerte danach, dass Gottes Gerechtigkeit befriedigt werde. Dass Gott Recht bekomme. Er war barmherzig. Er war reinen Herzens. Er war ein Friedensstifter. Das ist die wörtliche und eigentlich bessere Übersetzung. Selig sind die Friedensstifter, die Eirene Poietai, die Friedensmacher, Friedensstifter. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und er wurde verfolgt, abgelehnt, verworfen, verurteilt, hingerichtet. Also die Seligpreisungen beschreiben ja den Charakter der Untertanen des Reiches, aber sie sind wie der König des Reiches selbst. Wenn wir diese Eigenschaften lesen, dann merken wir, stellen wir fest, dass der Herr alle menschlichen Maßstäbe auf den Kopf stellt. Das erste, was er sagt, sagt, die selig sind die geistlich Armen. Niemand will arm sein. Wir wollen alle reich sein. Reich an Möglichkeiten, reich an Auswahl, reich an Mitteln, reich an Begabung, reich an Besitz. Wir wollen alle reich sein. Wir wollen möglichst viele Hebel in der Hand haben selbst. Wir wollen durchaus nicht arm sein. Das ist überhaupt kein Ideal, das irgendjemand anstrebt. Genauso wenig ist es ein Ideal, traurig zu sein. Wir wollen alle fein lustig sein. Es gibt eine ganze Industrie, die davon lebt, Unterhaltungsindustrie. Aldous Huxley, der diesen schauerlichen Roman schrieb, Brave New World, sagte, das Verlangen des Menschen, unterhalten zu sein, ist grenzenlos. Und er hat recht. Der Herr stellt also alle Werte auf den Kopf. Nein, wir müssen es anders sagen. Anhand der Seligpreisungen wird uns erst deutlich, wie wir alle Werte auf den Kopf gestellt haben. Wir haben das, was gut ist und was richtig ist und was erstrebenswert ist, all das auf den Kopf gestellt. Und das zeigt uns, wie verkehrt, wie verdreht wir wirklich sind. Wir sind tatsächlich, und das ist nicht so eine Redensart, die der Apostel verwendet, ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht, Philipper 2. Diese Eigenschaften, ich werde jetzt darauf nicht eingehen, ich behaupte es nur, aber wer will, der kann das für sich nachprüfen. Alle diese Eigenschaften in den Seligpreisungen finden wir im Leben und in den Schriften der Apostel wieder. Sie haben das selbst gelehrt, sie haben das in den Gemeinden gelehrt, wo sie hinkamen, und sie haben, soweit wir das verfolgen können, selbst danach gelebt. In den Seligpreisungen werden die Eigenschaften derer beschrieben, die durch Wiedergeburt ins Reich Gottes eingehen. Wir haben gestern gesehen, der Eingang ins Reich geschieht durch Wiedergeburt. Und hier haben wir den Charakter der Wiedergeborenen. Das ist ihr Charakter. Durch die Wiedergeburt ist das unser Wesen geworden. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Das bedeutet aber nicht, die Tatsache, dass wir wiedergeboren sind, bedeutet nicht, dass diese Eigenschaften auch alle entfaltet sind. Denn sie sind es nicht. Sie müssen, sie sollen wachsen. Dann werden wir immer mehr das werden, was wir sind. Wir sind Christen, aber wir müssen auch Christen werden. Wir sind der Stellung nach Christen. Wir haben den Namen von unserem Herrn. Und wir müssen auch im Wandel immer mehr das werden, was wir sind. Ihm immer ähnlicher werden. Die Seligpreisungen zeigen uns das Bild des vollendeten Menschen in Christus. Paulus sagt einmal, ich kenne einen Menschen in Christus. 2. Korinther 12, Vers 2. Hier haben wir den Charakter eines Menschen in Christus. Es ist bemerkenswert, dass der Herr als erstes nicht davon redet, was die Untertanen seines Reiches tun oder tun sollen, sondern wie sie sind oder wie sie sein sollen. Offensichtlich ist es wichtiger, dass wir so sind, wie der Herr will, als dass wir das tun, was der Herr will. Das kommt zuerst. Wir müssen zuerst so werden, wie der Herr ist. Wie? Ja, so wie es hier steht. Arm, trauernd, sanftmütig, hungrig und durstig, barmherzig, rein, friedfertig, verfolgt. So müssen wir werden. Nun, wir können auch sagen, diese Eigenschaften, jede dieser 8 Eigenschaften ist eine Äußerung der Liebe. Ein Niederschlag der Liebe, eine Äußerung der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Nun, das muss ja auch so sein. Weil ja der Lehrer der Seligpreisungen selbst gelehrt hat und gesagt hat, das oberste Gebot sei die Liebe zu Gott. Und das zweite, das ihm gleiche, die Liebe zum Nächsten. Und in diesen Geboten wird alles zusammengefasst, was der Herr von uns will. So sollen wir sein, wenn wir ihm gefallen wollen. Nun, die Liebe, die zeigt sich ja einmal in dem, was wir bereit sind zu tun, aber die Liebe zeigt sich auch in dem, was wir bereit sind zu erleiden. Das sind zwei Seiten der Liebe. Und meistens denkt man bei der Liebe daran, ja, was man alles tut aus Liebe. Aber genauso wichtig und vielleicht noch schwerer ist das, was die Liebe zu erdulden bereit ist. Und mir scheint, dass die Seligpreisungen uns eher zeigen, was die Liebe erduldet, die erduldende Liebe. Arm sein, trauern, hungern, verfolgt sein, das ist erduldende Liebe. Die erduldende Liebe scheint wirklich der Prüfstein, der echte und wirkliche Prüfstein für die Liebe zu sein. Ob wir in unserem Leben von Liebe oder von anderen Dingen getrieben sind. Man kann nämlich sehr vieles tun, sehr viel unternehmen, sich sehr engagieren, sich einsetzen, ohne zu lieben. Ohne Gott zu lieben, kann man sehr viel tun. Auch ohne den Bruder oder den Nächsten wirklich zu lieben. Man kann aus sehr verschiedenen Beweggründen aktiv und rege und rührig sein. Aber man kann sehr wenig, ja letztlich überhaupt nichts erdulden und sich nichts gefallen lassen, wenn man nicht liebt. Man hat sehr wenig Geduld mit den anderen, hat sehr wenig Barmherzigkeit gegenüber anderen, wenn man keine Liebe hat. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass die Liebe alles ertrage. 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe glaubt alles, hofft alles, erduldet alles, erträgt alles. Und er hat das selber mit seinem Leben gezeigt. Er ist selber ein Beispiel dafür. Er schreibt im letzten Satz des 1. Korintherbriefes, meine Liebe sei mit euch allen. Der letzte Satz im Brief, Kapitel 16, Vers 24. Dabei waren die Korinther ganz schwierige Leute. Er musste sich einiges von diesen Korinthern gefallen lassen. Einiges erdulden von diesen Korinthern. Die waren undankbar, die waren zänkisch, die waren kritiksüchtig. Trotzdem schreibt er im 2. Brief noch, dass er die Korinther noch immer liebt. 2. Korinther 12, Vers 15. Ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Also die Seligpreisungen umschreiben die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die Liebe zum Bruder. Verschiedene Äußerungen dieser Liebe. Und besonders zeigt sich die Liebe daran, dass sie bereit ist zu erdulden, zu ertragen. Es zeigt sich an uns, wenn wir zurückgesetzt werden, übersehen werden, ungerecht behandelt werden, ob wir wirklich lieben. Dann zeigt sich wirklich, ob wir lieben. Und das wird sich im Gemeindeleben immer wieder bewähren, dass sich daran die Liebe beweist. Was bedeutet selig oder glückselig, wie es andere übersetzen? 45 Mal kommt im Neuen Testament das Wort selig vor, 13 Mal in Matthäus, 16 Mal in Lukas, 2 Mal in Johannes, 3 Mal im Römerbrief, 3 Mal im Jakobusbrief, 2 Mal im 1. Petrusbrief, 7 Mal in der Offenbarung. Hier in den Seligpreisungen ist der Ausdruck dem Alten Testament entnommen. Es ist die Sprache des Alten Testaments. In den Psalmen steht das Wort 25 Mal. Luther hat bekanntlich Psalm 1, 1 und andere Seligpreisungen in den Psalmen so übersetzt: Wohl dem. Also nicht glückselig oder selig. Im Hebräischen steht ein Hauptwort, es ist erst noch in der Mehrzahl, Ashrei Ha'ish. Glück oder Seligkeiten, Glückseligkeiten des Mannes. Luther übersetzt wohl dem. Und er hat den Sinn da sehr gut getroffen. Denn es geht bei den Seligpreisungen nicht darum, dass wir dann ein gutes und schönes und seliges Gefühl haben. Es geht nicht einmal darum, dass wir subjektiv im Moment uns als glückselig und glücklich empfinden, sondern es geht darum, dass wir auf einem guten Weg sind, der ein gutes Ende hat und der gute Auswirkungen hat. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, auch wenn es ihm schlecht geht in dieser Welt, aber wohl ihm, denn er hat ein gutes Ende. Und auch die Seligpreisungen wollen uns sagen, wohl dem, der so ist. Auch wenn es ihn schmerzt, auch wenn es weh tut, auch wenn er verfolgt wird, wohl ihm. Und wohl uns, wenn diese Eigenschaften, von denen der Herr hier spricht, uns regieren. Trotzdem ist es auch so, dass sicher niemand auch in seiner Seele und in seinem Gemüt glücklicher ist, als der Mensch, der so lebt, wie der Herr hier sagt. Jemand, der arm, traurig, im rechten Sinn, sanftmütig, barmherzig, friedfertig ist, er wird auch ein glücklicher Mensch werden. Georg Müller, er sagte von sich, als er ein alter Mann war, I'm an old, very, very happy man. Glücklich, wie er das sagen kann. Ein alter, sehr, sehr glücklicher Mensch. Ja, die Seligpreisungen beschreiben den Charakter der Kinder des Reiches, das Reich der Himmel oder das Himmelreich. Das ist wirklich so anders, wie es der Name auch sagt. Es ist ein Himmel, wirklich ein himmelweiter Unterschied zwischen allem, was menschliche Reiche sind und dem, was das Reich Christi ist. Der König ist völlig anders, nie ist ein solcher König gewesen. Kein König eines anderen Reiches ist ihm gleich. Er war völlig anders, obwohl er Mensch war, vollkommen Mensch und darin wie alle Menschen auch, war er völlig anders, in seinem Leben anders als andere und auch als Herr und Herrscher völlig anders. Total einmalig. Dieser König macht und ist also er selber all das, was er von seinen Untertanen erwartet. Alles. Er verlangt nichts von uns, was er nicht selbst getan hat und was er nicht selbst gewesen ist und gelebt hat. Gar nichts. Das hat es noch nie gegeben. Herrscher, die sind so, weil sie Macht haben, schicken sie die Leute herum und lassen sie Dinge tun, die sie selber nie tun würden. Nie. Nicht im Traum. Aber unser Herr, der Herrscher, der alle Macht hat, hat zuerst selbst all das getan, was er von seinen Untertanen erwartet. Und er ist selbst so, wie er seine Untertanen beschreibt. Und das Himmelreich ist auch darum anders, weil die Untertanen seines Reiches ganz anders sind als andere. Ganz anders. Und ich hoffe, dass ich das uns jetzt wichtig und bewusst machen kann. Wir müssen anders sein. Anders als wir von Natur waren. Anders als die, die nicht zu diesem Reich gehören. Einerseits ganz normal. Wir sind ganz normale Menschen. Genauso schwach und hilflos und töricht und dumm wie andere auch. Haben auch seltsame Einfälle manchmal, freuen uns an den gleichen Dingen, freuen uns, wenn die Sonne scheint, machen gerne einen Spaziergang im Abendlicht und freuen uns über eine gute Tasse Tee oder über ein Glas Wein, wie andere Menschen auch. Aber wir sind auch völlig anders, wie uns die Seligpreisungen zeigen. Ich will hier einmal ich hoffe, ich habe sie dabei. Sonst muss ich es einfach vorlesen. Doch, ich habe sie hier. Eine Aufstellung von Vergleichen, die der Herr macht, oder von Menschen, die der Herr nennt, von denen wir uns unterscheiden, wenn wir ihm gehören. Und zwar sind das alles Belege aus dem Matthäusevangelium. Anders. Wir müssen anders sein als die Alten. Das kommt wiederholt vor, Kapitel 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und dann, ich aber sage euch. Wer zu seinem Reich gehört, unterscheidet sich von den Alten. 5,27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. 5,31, es ist aber gesagt, ich aber sage euch. Auch im Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. 5,38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und das zeigte den Zuhörern und das zeigt auch uns, dass es nicht genügt, dass wir anständig sind oder wohl erzogen sind, so gut das ist, aber das genügt nicht. Wir müssen anders werden als Sitte und Natur uns lehrt. Anders. Es gibt so etwas wie ein Naturrecht, die Aufklärer haben davon gesprochen, es gibt so etwas wie ein allgemeines Bewusstsein dessen, was anständig und was ordentlich ist. Es genügt nicht, dass wir so sind. Wir müssen anders sein, anders werden, als die Natur uns lehrt. Wir müssen anders sein als die Schriftgelehrten und die Pharisäer, Kapitel 5, Vers 20. Ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir müssen also eine höhere Gerechtigkeit haben als die Gelehrten. Wir müssen anders sein als die Schriftgelehrten. Nun, es ist gut, ein Schriftgelehrter zu sein. Wir sollen die Schrift kennen, wir sollen die Lehre kennen. Es ist wichtig, dass wir die Lehre, die biblische Lehre, kennen, dass wir sie auch verteidigen können, dass wir auch klar Auskunft geben können, warum wir das glauben und jenes ablehnen. Aber es genügt nicht. Wir müssen anders sein als die Zöllner, Kapitel 5, Vers 46. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr, tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Man muss an uns merken und sehen in unserem ganzen Leben, dass wir anders sind als die Menschen, die ihr Leben einfach darauf ausrichten, voranzukommen, Karriere zu machen, Geld zu machen. Wir müssen anders sein. Wir müssen auch anders sein als die Heiden, 5,47. Wenn ihr eure Brüder allein grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen, also die Heiden, dasselbe? Steht auch in Kapitel 6, Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Und 6, Vers 32. Nach all diesem trachten die Heiden. Anders als die Heiden und anders als die Heuchler. Kapitel 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, die Schauspieler. Und ein Schauspieler hat ja nur eine Rolle, in die er geschlüpft ist, ein Äußeres, das er präsentiert. Es genügt nicht, dass wir ein korrektes Äußeres, ein korrektes äußerliches Leben führen. Es genügt nicht. Wir müssen anders sein. Vollkommen, völlig anders. Nun, worin ist denn der Christ und worin ist die christliche Gemeinde anders als jede andere Gemeinschaft? Man kann das auch so sagen. Ja, was hättet ihr übrigens gesagt? Was macht die christliche Gemeinde zur völlig einmaligen Sache? Was macht die örtliche christliche Gemeinde zur völlig einmaligen Gemeinschaft am Ort unter allen Gemeinschaften und Vereinen, die es sonst noch gibt? Was ist das? Nun, es gibt Leute, die denken, das macht uns anders, dass wir glauben, die Bibel ist inspiriert. Gehört sicher dazu. Andere denken, das unterscheidet uns von den anderen, dass wir gegen Abtreibung sind und gegen Ehe von Homosexuellen und dass wir für Israel und gegen die Palästinenser sind. All das genügt nicht. Was macht uns wirklich anders? Was ist es? Was macht die christliche Gemeinde einmalig, einzigartig? Ich sage es so, was die christliche Gemeinde einzigartig macht, ist die Tatsache, dass ein jeder von uns in einer einzigartigen Beziehung steht zu Christus und zum Bruder. Man kann es auch anders sagen, man kann es auch so sagen. Was die christliche Gemeinde einmalig macht, ist die Tatsache, dass Christus in der Gemeinde wohnt. Das ist Gemeinde, die Beziehung zum Herrn und daraus die Beziehung zueinander. Das ist Gemeinde. Und die Seligpreisungen, diese acht Eigenschaften, die der Herr hier nennt, die sagen alle etwas aus über unsere rechte Beziehung, unser rechtes Verhältnis zu Gott und unser rechtes Verhältnis zum Bruder. Und das macht uns einmalig. Und all die anderen Dinge gehören schon irgendwie dazu, aber die sind nicht diese Dinge, die uns wirklich unterscheiden und auszeichnen vor den anderen. Viele Katholiken sind auch gegen Abtreibung. Die meisten, wenn nicht alle Muslime, sind gegen Homosexualität. Und es sind viele einfach für Israel, weil sie finden, ja, irgendwie, denen sind wir näher als den Arabern. Sind aber keine Christen deswegen. Aber was uns wirklich auszeichnet, kennzeichnet, und das muss uns charakterisieren, ist unsere Beziehung zu Gott, zum Herrn und unsere Beziehung zu den Geschwistern. Und wir können diese 8 Eigenschaften auch so nebeneinander stellen.
Auch gleich viele. Je 4. Selig sind die Armen, arm vor Gott. Sagt uns etwas über unser Verhältnis zu Gott. Selig sind die Trauernden. Sagt auch etwas über unser Verhältnis zu Gott, vor Gott. Drittens, selig sind die Sanftmütigen. Das sagt etwas über unser Verhältnis zum Nächsten. Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir dürsten nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Fünftens, selig sind die Barmherzigen. Wir sind barmherzig gegenüber dem Nächsten. Sechstens, selig sind die ein reines Herz haben. Wir begehren ein reines Herz vor Gott. Siebtens, wir suchen Frieden mit dem Nächsten. Selig sind die Friedensstifter. Und selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir ertragen Widerwärtigkeiten vom Nächsten. Also lauter Verhältnisse zu Gott und zum Nächsten. Und hier, wenn wir hier so werden, wie der Herr es erwartet, wie der Herr es will, dann werden wir als Gemeinschaft völlig einmalig sein. Das gibt's kein zweites Mal so etwas. Und darin, dass wir anders sind, darin liegt unser Zeugnis. Genau darin. Das ist Absonderung. Hier ist Absonderung. In diesen Dingen müssen wir völlig abgesondert sein von der Welt. Total. Ganz anders. Und darin liegt unser Zeugnis. Nun, wir haben bei uns in Arbon, und ihr habt das ja sicher auch gemacht, uns viel Gedanken darüber gemacht, gebetet, geredet, Bibel gelesen, ausgetauscht, wieder nachgedacht, wieder gebetet über Gemeinde, Gemeindewachstum, warum haben wir so wenig Wirkung? Und ich habe es gestern schon gesagt, wir sind draufgekommen, hier haben wir die Antwort. Methoden können helfen, aber Methoden können das nicht ersetzen. Man kann es sicher geschickter anstellen und ungeschickter anstellen, aber das hier ist unersetzlich. Und das hier müssen wir alle lernen. Und hier ist es nicht eine Frage des Geschickes, ob man es geschickt anstellt oder nicht, sondern hier ist es eine Frage des Herzens. Hier merken wir, der Herr greift nach unserem Herzen. Er will uns. Er will, dass wir so werden. Und mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Und aus dieser Schule sind wir nie entlassen. Wir können das nie abhaken. Es geht wirklich ums Herz. Nun, wir erleben es doch, wir merken es doch. Ich rede jetzt von mir und ich rede von unserer Gemeinde in Arbon. Wir haben wenig Wirkung auf die Leute. Und ab und zu kommen uns Leute auch besuchen. Wir laden ein, sind dabei, einmal in einer Bibelstunde, in einem Hauskreis, auch wenn wir einfach Verwandte oder Bekannte zu Besuch haben. Wir gehen morgens zum Gottesdienst, dann nehmen wir die auch mit. Die meisten, die kommen, finden es ganz nett. Niemand regt sich auf, aber auch niemand erschreckt vor Gott. Nichts davon. Und das macht uns deutlich, das macht mir deutlich, dass an uns viel zu wenig wahrgenommen wird, gesehen wird, dass wir wirklich die Untertanen dieses Königs und dieses Reiches sind. Vielleicht kennt ihr Harold St. John oder St. John, wie man das aussprechen muss, der Vater von Patricia St. John. Sie hat ein Buch über ihren Vater geschrieben. Die Tochter schreibt ein Buch über den Vater. Sie kannte ihn natürlich sehr gut. Das Buch heißt Reisender in Sachen Gottes, bei CLV erschienen, äußerst lesenswert. Dieser Harold St. John hatte in seinem Leben außergewöhnliche Wirkung. Dabei hat er gar nicht viel gemacht. Er hat also keine Gemeinden gegründet, keine Missionsgesellschaften gegründet. Er hat gar nichts groß auf die Füße, auf die Beine gestellt. Aber er hat einfach so gelebt, dass er durch seinen Wandel, durch sein Leben Wirkung hatte. Licht und Salz. Eine Frau, die ihn gekannt hatte, sagte nach seinem Tod von ihm, die ihn jahrelang gekannt hatte, sagte von ihm, er verbreitete eine Atmosphäre des Friedens, die aus einer anderen Welt zu stammen schien. Da haben wir es. Aus einer anderen Welt. Auf einer seiner vielen Auslandreisen, in einem Hotel in Rom, wurde er von einer Engländerin angesprochen. Ich lese einige Sätze aus dem Buch. Und diese Frau wandte sich mit folgenden Worten an ihn. Darf ich mir erlauben, Sie so unvermittelt anzusprechen? Ich nehme mir das Recht heraus, weil ich feststelle, dass wir beide Briten sind in einem fremden Land. Ich möchte eine persönliche Frage an Sie richten. Würden Sie mir bitte das Geheimnis Ihrer heiteren Ruhe verraten? Seit 2 Tagen beobachte ich Sie und ich merke, Sie leben in einer anderen Welt als ich. Ja, diese Frage führte dann zu einem Gespräch und das Gespräch führte zur Bekehrung dieser Frau. Ja, ich behaupte, dass mit dem Umsetzen der Seligpreisungen in unserem Leben unser Zeugnis als Gemeinde steht und fällt. Gerade darum steht ja direkt im Anschluss an die Seligpreisungen, ihr seid das Salz der Erde, ihr, die Seliggepriesenen, und ihr seid das Licht der Welt, wenn ihr so seid. Nun wollen wir uns einige dieser Seligpreisungen ansehen. Selig sind die geistlich Armen. Warum sollen die selig sein? Warum soll einer selig sein, weil er arm ist? Ja, worin besteht denn unsere Armut? Wir sind arm, denn wir haben den Himmel verloren. Wir haben den Himmel verloren. Wir haben Gott verloren. Wir haben das Leben verloren. Wir sind weit weg von dem, was wir eigentlich sein sollten. Und das macht uns arm. Darum sind wir arm. Nun, wir sind ja nicht selig, weil wir arm sind. Das will der Herr auch nicht sagen, sondern wir sagen, selig ist, wer seine Armut erkennt und merkt, das ist meine Armut. Der erkennt, dass er total arm ist. Ja, der Mensch ist das elendeste aller Geschöpfe. Und selig sind wir, wenn wir das erkennen und merken. Der Herr sagt doch an einer Stelle, Armen wird frohe Botschaft verkündet. Den Armen. Genau denen, die das merken. Wehe uns hingegen, wenn wir uns für reich halten und meinen, wir hätten alles und wir seien in Ordnung und Gott müsse mit uns zufrieden sein. Wir wissen alle von einer Gemeinde, die den Eindruck von sich hatte, die haben so um sich geguckt und gesehen, da läuft viel, da geht was ab, wir sind reich geworden, wunderbar. Und der Herr sagt, ihr seid elend, arm, blind und bloß. Diese erste Seligpreisung, die ist ganz grundlegend. Das Bewusstsein unserer totalen Armut vor Gott lehrt uns völlig in allem, uns völlig auf Gott zu verlassen und von ihm alles zu erwarten. Alles von ihm. Ein Armer hat ja nichts. Und jetzt müssen wir das noch präziser übersetzen. Selig sind die geistlich Armen. Im Griechischen steht für arm Ptochos. Ein Ptochos ist eigentlich ein Bettler. Selig sind die Bettler. Die Bettler, die wissen, dass sie nichts haben und die müssen sich alles geben lassen. Die müssen alles erbitten. Selig sind wir, wenn uns bewusst ist, dass wir nichts vermögen, dass wir nichts haben, dass wir uns alles von Gott geben lassen müssen, alles. Dass wir alles erbeten müssen. Zweimal redet darum der Herr in der Bergpredigt von Beten. Wenn ihr betet, dann betet so. Nicht plappern wie die Heiden, nicht fromme Übungen. Betet so, bittet. Und in Kapitel 7, Vers 7 noch einmal, bittet, dann werdet ihr empfangen. Wenn ich wirklich glaube, dass ich arm bin, dann werde ich anfangen zu beten. Dann werde ich ein Beter und dann bleibe ich ein Beter. Und dann werden wir als Gemeinde eine Gemeinde von Betern werden. Beter, das sind solche, die immer wieder zum Herrn kommen: Herr, wir haben nichts. Unsere Hände sind leer, wir vermögen nichts, wir sind hilflos, wir sind kraftlos. Herr, rede, Herr, wirke, Herr, segne, gib du, was wir nicht haben. Ein Bettler kann schön lästig sein. Nun, es gibt nicht so viele Bettler in Deutschland und in der Schweiz, ein paar sieht man schon ab und zu, aber die sitzen so ganz brav da. Aber Bettler, die sind in anderen Ländern ganz anders, die sind zudringlich, die kommen, die lassen dir keine Ruhe, bis du was rausgerückt hast. Ja, die überleben sonst nicht. Und daran kann man hier sehen, die Bettler hier, so schlimm kann es ihnen nicht gehen, sonst würden sie nicht so gelassen da sitzen. Ein Bettler, der hat nichts. Und er ist darauf angewiesen, füll mir die Hände, sonst gehe ich zugrunde. Gib mir was. Und wenn wir vor Gott so sind, sind wir selig. Dann sind wir selig. Und das wird uns lehren zu beten. Das wird uns lehren, in den Familien zu beten, das wird uns lehren, persönlich zu beten, das wird uns lehren, als Gemeinden zu beten, mehr zu beten. Wenn wir merken, wir sind ja arm, wir sind ja bettelarm, wir sind ja mausarm, wir sind so jämmerlich dran. Herr, gib, was wir nicht haben. Nun, seltsamerweise merken wir es oft gar nicht. Jakobus schreibt im Jakobusbrief von einer Gemeinde, die hatten Krieg untereinander. Und nachher sagte, ja, ihr kriegt und streitet und macht hin und her. Die haben wahrscheinlich ungeheuer diskutiert und Beweisführungen vorgelegt und Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Das muss hin und her gegangen sein, gewaltig. Und nachher sagt Jakobus, ihr habt aber nichts, ihr habt bei all eurem Kriegen nichts. Warum nicht? Ja, ihr betet nicht. Warum betet ihr nicht? Warum geht ihr nicht alle zusammen auf die Knie? Und beginnt zum Herrn zu rufen darum, dass er jetzt Frieden gibt, überführt, dass er redet, dass er handelt. Warum tut ihr das nicht? Und darum habt ihr keinen Frieden in der Gemeinde. Ihr betet nicht. Meistens machen wir das so allerletzt. Bei uns war es auch so, als wir damals vor 10 Jahren diese Probleme, diese Nöte hatten. Als die ganze Sache vorbei war und nicht besonders ruhmreich, kann ich wirklich nicht sagen, da fiel es uns erst ein, Leute, wir müssen mehr beten. Da haben wir uns mehrere Male getroffen zum Gebet. Nicht besonders klug. Warum beten wir nicht? Vorher schon, mehr. Selig sind wir, wenn wir merken, wir sind Bettler. Selig sind die Armen im Geist. Und dann das zweite, selig sind die Trauernden. Hier geht es auch um die Beziehung zu Gott. Nun, warum ist einer traurig? Es ist jemand traurig, wenn er merkt, dass er gar nicht so ist, wie er sein sollte, dass ihm eigentlich alles fehlt, was er haben müsste. Wenn wir merken, wie arm wir vor Gott sind, dann werden wir in der rechten Weise vor Gott trauern. Trauern über unsere eigenen Mängel, über unser Zu-Kurz-Kommen, über unser Versagen, über unsere unzähligen Mängel, dann beginnen wir zu trauern. Es kann uns dann ergehen, wie es Georg Wittfilder ging. Er schreibt in seinen Tagebüchern Folgendes: Gott zeigte mir, dass ich von Neuem geboren werden oder verdammt werden müsse. Ich erfuhr hier, dass einer in die Kirche gehen, Gebet aufsagen, das Sakrament empfangen kann, ohne ein Christ zu sein. Wie brachte das mein Herz in Wallung? Ich fühlte mich wie ein verarmter Mann, der es nicht wagt, in seine Buchhaltung zu schauen, aus Angst, er müsse seinen Bankrott feststellen. Soll ich dieses Buch verbrennen? Soll ich es wegwerfen? Soll ich es zu Ende studieren? Ich hielt das Buch in den Händen und redete zum Gott des Himmels und der Erde: Herr, wenn ich kein Christ bin oder wenn ich kein echter Christ bin, dann zeige mir um Jesu Willen, was Christentum ist, damit ich am Ende nicht verdammt werde. Gott zeigte es mir bald, denn als ich etwas weiter unten las: Wahre Religion ist die Gemeinschaft der Seele mit Gott und das Gestaltwerden Christi in uns, da schoss ein Strahl göttlichen Lichts unvermittelt in meine Seele. Hier hat jemand vor Gott getrauert, wurde ganz aufgewühlt, ganz erschreckt, ganz erschüttert, hatte keine Ruhe mehr. Ja, wir sind traurig, weil wir vom Himmel und von den himmlischen Dingen so weit entfernt sind. Weil wir noch so wenig das sind und so sind, wie der Herr uns haben will. Wir sind traurig darüber, dass wir ein Problem sind, oder besser, dass ich ein Problem bin. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Ich habe so vieles getan, das nicht in Ordnung ist. Ich lasse mich nur schwer korrigieren, bin verstockt, fast unverbesserlich. Ich lasse mich nur unwillig verändern. Ja, stimmt das? Ja, wenn es so ist, dann weckt das Kummer in mir. Dann lässt es mich nicht in Ruhe. Dann habe ich Kummer, dann geht es mir wie Psalm 38, Vers 18, wo David sagt: Ich tue dir kund meine Ungerechtigkeit, ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Wann bist du das letzte Mal bekümmert gewesen über deine Sünde, über deine Sündhaftigkeit? Wann? Bist du auch schon verzweifelt gewesen? Verzweifelt darüber, wie du bist und dich benimmst und wie wenig du so bist, wie der Herr dich haben will. Noch nie? In den Tagen Nehemias weinte das Volk, als es das Wort des Gesetzes hörte. Sie hörten das Wort Gottes, wurden ins Licht Gottes gestellt, dann weinten sie. Das ist die Traurigkeit, die der Herr meint. Und wer so trauert, der ist selig. Wieder ein Zitat von Whitfield. Aus einem Brief, als er unterwegs war, das zweite Mal unterwegs von England nach Nordamerika, Georg Whitfield, der Evangelist des 18. Jahrhunderts. Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich habe mehr und mehr erkennen müssen, wie verderbt ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Herzen hauste, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind, voller Stolz und Eigenliebe. Die Erinnerungen an meine vergangenen Sünden überwältigten meine Seele und ließen Tag und Nacht Tränen meine Speise sein. Aber ich schaute auf den, den ich durchstochen hatte, und ich wurde befähigt, die Freiheit und den Reichtum seiner Gnade zu sehen und die Unumschränktheit und Ewigkeit seiner Liebe. Da empfing meine Seele Trost. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dann finden wir wahren Trost. Den Trost der Gewissheit, dass Gott uns vergeben hat, den Trost der Gewissheit, dass wir in Gottes Hand sind, den Trost des Heiligen Geistes, der uns ermuntert, ermutigt, der uns befähigt zu glauben, dann von uns wegzuschauen und uns ganz in die Hände des Herrn fallen zu lassen, dass er an uns wirke, dass er uns führe, dass er uns trage. Diesen Trost bekommen wir dann. Und ich merke, die Zeit ist schon fast um. Ich sage noch zwei, drei Sätze zur nächsten Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen. Beachten wir, wie diese drei zusammengehören. Sanftmut, das regelt meine Beziehung zum Nächsten. Habe ich vor Gott erkannt, wie arm ich bin, selig die Armen, die Bettler im Geist, dann beginne ich über meine Mängel und meine Sünde zu trauern vor Gott. Und wenn ich meine Armut und meine eigenen Mängel sehe, dann werde ich sanftmütig. Dann werde ich im Umgang mit den Geschwistern sanftmütig, sanft, geduldig, freundlich. Wir sind doch nur darum so ungeduldig mit den anderen und so fordernd und so hart, weil wir uns selbst nicht richtig erkannt haben, weil wir von uns selbst zu viel halten. Und wir sehen hier, wie das unverzichtbare Voraussetzungen sind für ein gedeihliches, glückliches Zusammenleben in der Gemeinde. Der Sanftmütige ist auch der, der lieber Unrecht an sich geschehen lässt, als dass er anderen Unrecht tut. Der Sanftmütige ist der, der nicht Gleiches mit Gleichem vergilt. Der nicht Scheltwort mit Scheltwort vergilt, das ist der Sanftmütige. Und wie häufig passiert genau das unter Christen? Einer sagt dir etwas und es passt dir nicht und du gibst ihm genau gleich zurück. Und so werden Geschwister einander entfremdet, so zerbröckeln. Ganze Gemeinschaften brechen Gemeinschaften auseinander. Selig sind die Sanftmütigen. Der Herr sagt, sie werden das Land ererben. Das ist ja wirklich interessant. Mit zwei, drei Sätzen schließe ich. Diese Verheißung stammt aus dem Psalm 37. Psalm 37, Vers 11 sagt der Herr, dass die, die nicht darauf sinnen, ihr Recht durchzusetzen, die auch Unrecht tragen und einfach still auf Gott, auf Gottes Walten warten, sich in Gottes Fügen schicken, sie werden das Land ererben. Steht in Psalm 37, Vers 11. Das ist wirklich interessant. Sie bekommen genau das, wofür sie nicht streiten. Genau das. Weil sie bereit sind zu verzichten, bekommen sie alles. Und wir können für uns sagen, nun, wir haben natürlich nicht eine buchstäbliche Verheißung, das Land und die Erde zu ererben. Wir haben ein himmlisches Erbe. Und der Herr verheißt uns hier, den Sanftmütigen, dass er uns mit allen himmlischen, geistlichen Segnungen überschütten wird. Selig sind die Sanftmütigen. Und gebe der Herr, dass wir das in dieser Reihenfolge durchgehen können, erkennen können, wie arm wir vor Gott sind und wie weit entfernt wir sind von seinen Erwartungen, dass wir trauern vor ihm, dann werden wir im Umgang miteinander sanftmütig werden.